SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Heute mit der Glücksforscherin Maike van den Boom. Hallo Maike, schön, dass du da bist.
Hallo. Oder hey, hey.
Hey, wie man in Schweden sagt.
Wie man in Schweden sagt, ja.
Gerade frisch eingeflogen aus Stockholm, deiner Wahlheimat, und schon angekommen wieder in der alten Heimat, Deutschland?
Ja, ich bin schon angekommen, ja. Ich komme hier gerade von einer Veranstaltung hier bei euch in der Region und das war der Grund, hier so
vorbeizuschneiden,
genau, bei euch.
Wie schön, dass du da bist. Mensch, die Skandinavier sind die glücklichsten Menschen der Welt. Das hat jetzt auch noch einmal der Weltglücksbericht gezeigt. Ganz anders als wir. Wir sind von Platz 16 auf Platz 24 abgerutscht. Ich habe es gesagt, du pendelst regelmäßig zwischen Schweden und Deutschland. Spürst du da auch den Unterschied in Sachen Glück? Sind die Skandinavier wirklich so viel glücklicher als wir?
Also man denkt natürlich bei Glück, dass die Leute alle so jubelnd rumlaufen und ständig lächeln oder so. Das ist nicht so der Indikator für Glück, sondern es ist mehr so, dass es ein sehr viel liebevolleres und entspannteres Umgehen miteinander ist. Und den merkt man schon sofort in den skandinavischen Ländern. Das ist schon so. Vor allen Dingen, wenn man Auto fährt.
Rücksichtsvoller, oder?
Ja, es ist mir in Deutschland nie passiert, dass ich aus Versehen 70 gefahren ist, wo 80 fährt. Ich bin immer so auf der Überholspur. Aber weil es ist einfach, diese Grundaggressivität ist einfach nicht da. Mhm. Es wird nicht dicht aufgefahren, es wird nicht rumgehuft, es wird nicht geflucht oder gedrängelt. Das ist abwesend, weil dann stresse ich dich ja und dann machst du vielleicht nachher einen Unfall oder dergleichen. Also das, warum? Wäre ich mal früher losgefahren, müsste ich mich jetzt nicht so beeilen. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
Mhm. Und ansonsten, wo merkst du das noch, dass die Skandinavier glücklicher sind als wir, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Flieger steigst in Frankfurt oder so?
Wie gesagt, ich glaube, das ist diese Entspanntheit, dieses aufeinander Rücksicht nehmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass auf der Rolltreppe alle rechts stehen, damit jemand links vorbei kann, dass man nicht drängelt, dass man einfach ein bisschen mehr ruhiger miteinander umgeht. Ich glaube, das ist wirklich, was du sehen kannst, an der Oberfläche. Mhm. Und was ich auch als Feedback bekomme von Leuten, die nach Stockholm kommen, die Leute sind gelassener. Es ist nicht so eine Hetze da. Das Witzige ist, wenn man die Stockholmer selber fragt, dann finden die Stockholmer, dass sie total gestresst sind. Wo ich mir immer denke, ich glaube, ihr habt da so eine verzerrte Wahrnehmung. Also ich denke, dass es mehr, man hat mehr Zeit, man nimmt sich mehr Zeit und man versucht, also sie versuchen, Konflikten, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen.
Was hältst du von so etwas ja wie diesem Weltglücksbericht? Kann man Glück überhaupt messen und wenn ja, wie?
Also man kann nicht reinschauen in den Kopf und sagen, aha, so und so viel Prozent. Das geht halt nicht. Also Glück ist schon zum großen Teil subjektiv und individuell. Das ist schon so. Deshalb, das Einzige, was man machen kann, ist, die Leute danach zu fragen. Nun muss man wissen, dass so ein World Happiness Report natürlich auch noch andere Komponenten mit einbezieht, zum Beispiel, wie lange die Leute leben und dergleichen. Das ist also nicht ganz astrein, einfach nur fragen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich bist du oder wie positiv gestimmt bist du oder wie siehst du die Zukunft und dergleichen. Diese Befragung gibt es auch. Ich bin ja selber während meiner Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt nach dem World Happiness Database gefahren, sozusagen, weil der alle Studien in sich vereint. Also auch den World Happiness Report. Das ist ein bisschen stabiler. Aber egal, wie man fragt und auf welche Art und Weise, sind immer die Skandinavier mit dabei.
Ganz vorne eben
immer
dabei.
Immer vorne mit dabei. Mhm.
So. Vor einigen Jahren warst du eben in den 13 glücklichsten Ländern der Welt unterwegs, von Australien über Costa Rica eben bis nach Skandinavien.
Stimmt, ja.
Wenn du zurückblickst, was hast du da erfahren? Was ist all diesen Menschen in den Ländern gemeinsam, wenn es um das Glück geht?
Ich glaube, das Spannendste war zu sehen, dass egal, ob ich jetzt in Finnland bin oder in Australien, wenn die Leute über das Glück reden, und dann meine ich, was macht dich als glücklichen Menschen aus? Also nicht diese kurzzeitigen euphorischen Gefühle, die interessieren mich nicht so sehr, sondern warum sagst du, ich bin ein glücklicher Mensch und jetzt gerade halt mal echt nicht gut drauf. Das ist völlig okay, trotzdem bist du ein glücklicher Mensch. Warum sagen die Menschen das in anderen Ländern mehr, als wir das tun? Weil das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und das Spannende ist, dass sie manchmal identische Sachen sagen. In Finnland genau das Gleiche wie in Costa Rica. Und dass es doch bestimmte allgemeine Werte sind, die Menschen glücklich machen. Und das sind Werte wie diese subjektiv erfahrene Freiheit. Das klingt so ein bisschen sperrig, aber das heißt, ich habe das Gefühl, obwohl ich Beschränkungen habe, ich kann trotzdem was reißen. Ich bin selbstwirksam. Ich kann was machen. Ich bin kein Opfer von den Dingen, die passieren.
Ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen.
Du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Ja, genau, sowas. Das ist ein ganz starker. Deshalb sagen wir subjektiv, weil Freiheit ist ja irgendwie auch immer subjektiv erfahren. Und an der anderen Seite so dieses, ja, sich Zeit nehmen für gute Beziehungen. Nicht so gehetzt zu sein. Wir haben ja auch die Neigung, sehr viel weniger anderen Menschen zu helfen oder sehr viel weniger nett zu sein, sobald wir gehetzt sind. Da brauchst du also Zeit, das, was wir in Skandinavien sehen, und ein bisschen Gelassenheit, um auch liebevoller miteinander umzugehen. So, ich sage wirklich liebevoll, und ich haus den Deutschen gerne um die Ohren. Liebe, 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 auch im Business-Kontext, was wir, naja, vielleicht doch nicht so gerne, ja, was wir nicht so verinnerlicht haben. Es klingt so soft, es klingt so piep, 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 wir haben uns alle lieb. Mhm. Ja, wäre mal nett. Weil das ist wirklich der Weg ins Glück. Und das ist wichtig für uns in Deutschland auch. Warum? Es ist nicht nur eine doofe Erhebung und da sind wir halt nicht glücklich. Mir doch egal. Sondern das bringt Leute auch dazu, dass sie sehr viel produktiver sind, sehr viel kreativer, sehr viel hilfsbereiter, weniger krank. Es hat so viele positive Effekte. Da können wir nachher gerne nochmal drüber sprechen.
Aber ja.
Glück ist nicht nur einfach Larifari. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, was sind denn die Sachen? Und das ist die Freiheit, also dass du selber sein darfst. Dass wir zusammen das Beste sein möchten. Und zwar zusammen. Und nicht ich gegen dich, sondern wir zusammen. Und ein dritter Faktor ist auch dieses Grundvertrauen, dass du mir nichts Böses willst, sondern dass du im Prinzip ein guter Mensch bist. Das ist das Dritte. Und dann kommen natürlich ganz viele Sachen bei den 13 glücklichsten Ländern wie Humor. Und wieder Gelassenheit und auch eine sehr starke Naturverbundenheit und Sport und Bewegen und Rausgehen. Das ist ein bisschen ein komisches Ding, was ich dachte, okay, wir reden über Werte und jetzt Natur. Hä? Aber das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der immer noch mit dazukommt. Wie bewege ich mich in meinem Kontext?
Irgendwie ist es ja aber auch nicht überraschend, dass wir im Moment vielleicht auch nicht so glücklich sind. Eine Krise jagt die andere. Ist es da keine Überraschung, dass wir da vielleicht auch nicht so glücklich eben sind?
Wir haben multiple Krisen, nennt man das, glaube ich, jetzt. Ne? Jedes Mal denkt man wieder, oh, schon wieder was. Ne? Jetzt haben wir gerade die Ukraine, jetzt fängt es im Iran wieder an. Und dann denkt man sich, wann hört das endlich auf? Es sind ein paar Sachen, die wichtig sind hier zu wissen. Erstens, wir haben sowieso schon von Natur aus die Neigung, uns auf das Negative zu konzentrieren. Es gibt eine ganze Menge positiver Dinge und Dinge, die gut laufen. Die sehen wir aber so schnell nicht, weil früher war es halt sicherer zu gucken, dass der Säbelzahntiger dich nicht frisst, anstatt zu denken, der will bestimmt nur spielen oder so. Ne? Also am Glück ist noch keiner gestorben, um es so mal zu sagen, an anderen Dingen schon. Deshalb unser Hirn, wir haben sowieso die Neigung, wir nehmen das Negative, nehmen wir genau viel intensiver wahr. So. Das muss aber nicht unser Glückslevel runterziehen, das muss es nicht. Ich denke, wir haben vielleicht auch so eine falsche Vorstellung von Glück. Glück ist immer, es scheint immer die Sonne und alles ist schön und dann können wir glücklich sein. Wir können auch in Krisen glücklich sein.
Können die vielleicht auch ein Stück weit zum Glück dazu?
Ja, die gehören nämlich tatsächlich, also Glück ist nicht die Abwesenheit von Unglück, sondern Glück ist, wie Bentham das damals schon gesagt hatte, ein Philosoph, some pleasure and some pain. Also ein bisschen Freude und ein bisschen Schmerz. Weil wenn alles glatt laufen würde und wir wären ständig glücklich, also ich meine, stell dir vor, du bist frisch verliebt und dieses Gefühl immer. Und dann sitzt du da auf deiner rosa Wolke und überlegst dir, ich meine, da passiert nichts. Also wir lernen nichts, wir entwickeln uns nicht weiter, es passiert einfach nichts. Und deshalb ist es halt auch so, dass dieses Glücks, was wir immer sagen, ist individuell und diese Glücksgefühle, die können wir nicht festhalten, stimmt. Wenn sie da sind, dann genieß sie, weil die gehen eh wieder weg. Das sind diese ganz starken Glücksgefühle. Aber dieses andere Glück, dieses Lebensglück, zu sagen, du bist ein glücklicher Mensch, hat sehr viel damit zu tun, wie du lernst, mit diesen Krisen umzugehen, sie für dich zu nutzen, zu gucken, kann ich daraus nicht was Positives sehen? Oder, warte mal, diese Krise hat mich eigentlich gelehrt, dass ich mich viel mehr auf was anderes konzentrieren sollte. Oder hat endlich dafür gesorgt, dass ich mich getraue, etwas anzugehen, was ich davor immer so weggeschoben habe. Also Krisen haben auch sehr viele positive Dinge. Natürlich sind da Dinge wie Krisen in Ukraine oder Israel, Iran, dergleichen. Da können wir natürlich nichts tun. Aber da heißt es halt die Weisheit, ja, an Dingen, die du nicht ändern kannst. Das heißt nicht, dass du kein Mitgefühl haben darfst, aber versuch sie, dich nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, weil du kannst daran nichts ändern. Aber an den Dingen, an denen du was ändern kannst, auf es mit Gebrüll. Ja, also damit du diese Krise für dich selber nutzen kannst. Das können alle möglichen Sachen sein. Was weiß ich, wenn es dir im Job nicht gefällt oder wenn du in deiner Beziehung nicht zufrieden bist oder allgemein im Leben nicht rund, dass du da dann dich hinsetzt und guckst, was kann ich tun?
Du hast eben auch gesagt, wir haben häufig die falsche Vorstellung ein bisschen von Glück. Ist das auch das Problem, dass es gar nicht so sehr um Glück geht, sondern vielleicht eher sowas wie um Zufriedenheit?
Nein, sag's nicht! Ich wusste es. Ich werde das, können wir nicht alternativ? Nein, das ist alternativlos. Glück ist absolut alternativlos. Das ist ganz witzig, ich habe eine Kollegin, Ricarda Rehwald, die hat ein bisschen mal zum Beispiel jetzt aus einem anderen Kontext, aber Führungskräfte befragt. Was machen für dich glückliche Mitarbeitende aus und was machen für dich zufriedene Mitarbeitende aus? Und Zufriedenheit ist, das Problem mit Zufriedenheit ist, du kannst dieses Gefühl von, jetzt bin ich zufrieden, du kannst das einfach so weiter absenken, stets immer mehr absenken, damit du noch, also bist du gerade eben noch zufrieden, aber du bist nicht glücklich. Und zufriedene Menschen, das ist in der Tat so, naja, also mehr so Status quo. Ne, wir werden extrinsisch motiviert. Hauptsache, ich habe ein schönes Büro mit Blick nach draußen, dann bin ich halt zufrieden. Die haben aber lange nicht die Power, die Menschen haben, die glücklich sind, weil die wollen was verändern. Die sind intrinsisch motiviert und die werden auch durch autonome Aufgaben motiviert, wenn sie was verändern können. Das ist also eine ganz andere Energie.
Aber Glück ist doch unheimlich flüchtig, ne? Also gerade, ja, im Endeffekt manchmal nur ein Moment.
Ja, genau, das sind diese euphorischen Glücksmomente. Diese auf einer Skala von 0, total unglücklich, bis 10, super glücklich. Das sind diese super Glücksmomente. Wie gesagt, wie frisch verliebt. Mhm. Die sind tatsächlich sehr flüchtig. Das sind diese euphorischen. Das ist dieses euphorische Glück. Dann hast du mehr so dieses Stimmungsglück, was mehr stabil ist und zu dir gehört als Person. Was auch teilweise ein bisschen genetisch veranlagt ist. Und dann hast du dieses andere Wort, was ich nicht sagen möchte. Genau, aber dieses euphorische Glück, das sind die Momente, die kannst du ein bisschen her, ich nenne sie auch, nee, ja, lass die mal zur Seite, es ist schön, wenn sie da sind, genieß sie. Dann hast du natürlich dieses, mehr das Glück, was zu dir gehört, aber manchmal will der Motor auch nicht starten. Das ist so, du stehst da morgens und ich bin ja eigentlich ein glücklicher Mensch, aber und dann vor allen Dingen, das ist ein Tipp, glaube ich, für alle Leute, die manchmal an diesen Krisen verzweifeln. Das mache ich selber auch. Ich habe so Klebefolien, die klatsche ich mir an meinen Wand und dann so ein Permamarker oder wie die heißen da. Und dann schreibe ich mir morgens, wenn mal 5 Dinge rauf, die super laufen, wofür ich dankbar sein kann, die klasse sind, worauf ich stolz sein kann. Und dann kriegst du ganz viele Sachen zusammen. Das ist so dieser Zündschlüssel. Ich hatte früher so einen Choke. Ich hatte so ein Mini. Das Ding, was man so rauszieht, damit der Motor startet. Das ist immer eine gute Übung, um überhaupt mal dein Hirn ein bisschen darin zu trainieren, dich auf das Positive zu fokussieren.
Das schlecht auf die Seite zu schieben. Und das funktioniert bei dir? Oder wenn wir dann vor die Tür gehen und ich meine, in Stockholm ist das Wetter nicht immer super oder es ist schlechtes Wetter oder mir nimmt einer die Vorfahrt oder hat mich eingeparkt. Hilft das dann auch oder ist es dann gleich wieder weg?
Also, wenn du darin geübt bist, dann bleibt das schon. Du musst es schon eine Weile machen. Also, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das einmal und dann, jetzt muss ich aber super positiv sein, sondern das ist schon etwas, was man ein bisschen trainieren kann. Aber das dauert schon eine Weile. Aber das ist sehr effektiv, hat zumindest die Forschung gezeigt. Wenn du das mal eine Woche machst, dann bist du schon ist dein Glücksniveau schon die nächsten 6 Wochen höher. Das heißt, wenn du das vielleicht alle 6 Wochen mal einbaust, dann wirst du vielleicht eine Veränderung sehen. Für mich ist das inzwischen ein bisschen in Fleisch und Blut. Also ich habe kein Problem, wenn mir jemand eine Vorfahrt nimmt, das ist deine Entscheidung. Du kannst dich immer entscheiden. Du kannst sauer werden, du kannst dich tierisch aufregen, das kannst du tun. Du kannst dir aber auch überlegen, ist es mir das wert? Weil es ist schließlich meine Magensäure, die da hochkommt. Ich habe mich da selber mit. Der anderen Person ist das egal. Und vielleicht war es ja auch keine Absicht.
Also ist was dran an dem Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied?
Ich sage immer jein.
Warum?
Naja, also es ist einfacher in einer Gesellschaft. Also sagen wir so, ich habe Alex Michailos interviewt, ein Life-Quality-Forscher aus Kanada. Und der hat das so schön gesagt, es ist einfacher, ein guter Mensch zu sein unter guten Menschen. Es ist einfacher, sportlich zu sein unter sportlichen Menschen. Es ist einfacher, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn niemand raucht. Das fängt bei dir an, aber ein Land oder eine Mentalität oder deine Umgebung kann es dir auch leichter machen, glücklich zu sein oder es ein bisschen schwieriger machen für dich.
Lass uns doch mal gucken, was die Skandinavier eben anders machen in Sachen Glück. Egal, ob es Finnland, Schweden, Norwegen oder Island ist, die liegen alle vorne im Weltglücksbericht, trotz der langen und dunklen Winter. Ja, was machen die anders und was können wir von ihnen vor allen Dingen auch lernen in Sachen Glück?
Also jetzt, wo du die dunklen Winter nennst, weiche ich gerade schon gleich vom Thema ab. Aber egal, du kannst das, was dir gegeben wird, nutzen. Ich glaube, da sind sie sehr gut drin. Mhm. Es ist dunkel. Jetzt kannst du dich natürlich, und kalt, jetzt kannst du dich hinsetzen und nölen oder meckern. Du kannst aber auch sagen, gut, es ist dunkel. Es gibt Kopflampen. Das heißt, wir joggen im Winter, fahren wir Schlittschuh oder joggen wir oder machen Langlauf.
Machen die das wirklich?
Abends, oder? Ja, natürlich.
Oder murmeln die sich einfach ein und sagen, oh, bis der Frühling wieder kommt.
Nee, alle draußen. So, und das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung. Was kann ich daraus machen? Hm. Ja? Die sind sehr viel experimentierfreudiger, sehr viel mutiger. Erst machen, dann entschuldigen, erst anfangen, dann verbessern. So, die machen halt ständig Arschbomben, weil die, die haben nicht dieses enorme Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Also, wir wollen schon gerne Stabilität, dass es alles in geordneten Bahnen zugeht, außer auf der Autobahn, muss ich sagen. Habe ich gerade wieder gemerkt. Aber das wollen die, das möchten wir gerne. Das ist uns wichtig. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch unsere eigene Unsicherheit als Land.
Also haben die weniger Angst, Fehler zu machen? Ein Stück weit.
Ja, Fehler. Wir haben keine Fehler. Also wir haben auch keine Fehlerkultur in Skandinavien. Weil das brauchen wir. Wir brauchen keine Fehlerkultur. Weil Fehler, du machst was und dann klappt es oder es klappt halt nicht. Mhm. So, und da muss man auch nicht so ein Buha drum machen. Wenn es schiefgelaufen ist, dann schaut man halt, woran hat es gelegen. Und es kann durchaus sein, dass es, du hast es zwar verbockt, aber es kann sein, dass es gar nicht deine Schuld war, weil ich dich nicht gut instruiert habe. Oder du hast nicht gut geschlafen und ich das nicht weiß, weil unsere Kommunikation nicht stimmt. Also wo ist bitteschön der Fehler? So, und deshalb, das ist so diese Grundneugierde, das ist ja interessant. Da ist was nicht so gelaufen. Woran liegt es denn? Uns ist es völlig unerheblich, wer schuld ist. Das ist nicht wichtig in Skandinavien. Ich habe auch ein Kapitel meines Buches genannt, Länder ohne Schuldige. Weil das nicht unerheblich ist. Das ist immer nach hinten gucken. Aber wir wollen ja nach vorne eine Lösung finden.
Du schreibst auch, gerade die Schweden sind die Meister im wertschätzenden Formulieren. Was heißt das? Hast du da ein Beispiel für uns?
Ja, ich bin selber noch Praktikant. Aber ich finde es zum Beispiel also total nett, dass ich jetzt hier so einen Kaffee, ich hatte so einen Durst, ich kam gerade von der Veranstaltung, finde ich so klasse, also echt toll vorbereitet, dankeschön. Und auch hier, das hat so super geklappt, hier hinzukommen. Die Frau war so nett, die ist noch extra mit mir dahin gelaufen, hat mir das alles erklärt. So diese Begeisterung für kleine Dinge, wo wir denken, hey, komm, bleib mal auf dem Teppich, ist doch normal. Das haben die gar nicht, sondern du wirst sehr oft begeistert, mit Kommentar versehen. Und es ist wirklich schwierig, das zu lernen, weil wir wirklich denken, bleib mal auf dem Teppich. Mhm. Aber es geht wirklich runter wie Öl.
Also das Positive.
Immer fokussieren auf das Positive. Es ist echt unglaublich. Also meine Tochter hat ja Geige gespielt und dann war sie in einem Konzert und da war dann Orchesterprobe. Und da dachte ich, das hört sich wirklich schlimm an. Das hört sich ganz schlimm an. Und dachte ich, jetzt kommt die Dirigentin, die wird dir was pfeffern oder so. Und die so, ja, das ist so fantastisch, das habt ihr richtig gut gemacht. Jetzt machen wir es noch besser. Also, ihr achtet ein bisschen mehr auf das und so weiter. Aber ich meine, man kann es auch anders machen. Man kann sie natürlich auch sagen, das war alles Mist. Und das, so, und was dann passiert? Unsere Schulterblätter ziehen sich zusammen. Aber das ist nicht das Schlimme. Unser kognitiver Rahmen zieht sich auch zusammen. Wir werden gestresst, wir kriegen Stresshormone und dann sehen wir keine Lösungen mehr. Wir sind nicht mehr kreativ, wir sind nicht mehr produktiv. Das heißt, das, was wir eigentlich erreichen wollten, ein besseres Ergebnis, erreichen wir so halt nicht.
Und hat es funktioniert bei dem Orchester deiner Tochter?
Also es hat funktioniert. Ja, also ich meine, ich hätte ja sagen können, Jungs, geh mal zur Seite, ich regel das jetzt. Aber es funktioniert ja bei den Skandinaviern, weil sie sind ja Innovation. Sie sind ja nicht nur glücksführend in dem Glücksindex, sie sind ja auch Innovation Leader in Europa. Mhm. Und sie sind auf allen möglichen Gebieten weltmarktführend. In Digitalisierung, in den World Competitiveness Ranking, da sind sie auch führend. Sie sind allen möglichen führend, wo man wirklich denkt, oh, jetzt kannst du mal aufhören, Maike, das geht mir jetzt echt auf den Wecker. Aber wir können ja halt mal hingucken, was lernen wir davon? Wir lernen davon, dass du die Leute halt mal nicht so stressen musst, sondern schau doch lieber hin, was jeder Einzelne an Potenzial hat und das tun sie. Was kannst du besonders gut? Gut, du kannst das nicht so gut, aber das macht doch nichts, weil das kann ja jemand anders, aber du kannst dafür etwas anderes gut. Also zu schauen, was ist dein Potenzial, das lernen die schon in der Schule. Also dieser ganze Druck, der wird einfach weggelassen. Und dann erreicht man sehr viel mehr Kreativität, weil die Leute einfach entspannter sind.
Aber brauchst du nicht manchmal auch ein bisschen Druck auch?
Ja, also wenn jetzt bei der Stockholmer U-Bahn der Baum auf die Schienen fällt. Du stellst auch so richtig deutsche Fragen, weil diese Fragen habe ich.
Was soll ich machen?
Die Frage habe ich natürlich auch gestellt in den Interviews, ne? So von, wie kontrolliert die dann die Leute? Das geht doch nicht und so, ne? Und klar, dann fällt der Baum auf die Schiene und da muss es zack, zack, zack gehen, ne? Und dann werden halt auch Ansagen gemacht. Logisch. Aber davor und danach setzt man sich mit den Leuten zusammen Und dann sagt man, wir haben die Entscheidung so getroffen, weil wir dachten so und so. Und dann haben die uns auch erzählt, ja, dann sind die Zugführer manchmal wirklich böse. Und dann geht es aber darum, dass es nicht wir gegen sie sind, sondern dass wir gemeinsam jetzt aus dieser Situation lernen, wie wir es nächstes Mal besser machen.
Du bist in Heidelberg geboren, da auch aufgewachsen, hast später eine Zeit lang auch in Bonn gelebt, auch im Ausland viel, in Mexiko und in den Niederlanden, Holland studiert. Wie war es für dich dann, ja auch als Deutsche in Schweden anzukommen, ja mit dieser anderen Kultur umzugehen? Musstest du dich da auch erst ein bisschen eingewöhnen?
Ja, muss ich noch immer. Und jetzt wohne ich schon 6 Jahre da. Also es ist immer noch, dass ich ganz schnell so auf Konfrontationskurs bin, dass ich ganz schnell denke, das muss man anders regeln. Jetzt muss ich mal deutlich sein. So geht das nicht. Das habe ich beinahe täglich. Also bei ganz, ganz vielen Sachen. Was weiß ich, war letztens Leute, sie sind über einen Zaun gestiegen, den wir da hingestellt haben, weil wir von diesem ganzen Wohnkomplex, das ist ja auch alles demokratisch, haben das hingemacht, damit die Leute da nicht drüber gehen. Jetzt sehen die, der Vater mit seinem Sohn darüber. Also hänge ich mich wie ein Waschweib aus dem Fenster und sage, ey! Ne? Und die schwedische Antwort ist dann einfach, oi. So, damit bin ich fertig. Da kommt keiner, der dann ordentlich zurückmaunzt und dann haben wir einen schönen Konflikt und auf jeden Fall habe ich recht gehabt, weil das ist ja echt klar. Das
steigt nicht einfach über den Zorn.
Nee, und ne, dann haben wir, aber die Antwort war einfach nur, oi, so nach dem Motto, oi, so kann man ja auch anders sagen, so. Also die können so richtig schön diesen Konflikt, so die Luft rauslassen aus dem Ballon. Und das ist einfach angenehm. Oder eine andere Geschichte, dass ich im Coworking Place war und Freitagmittag sind die ja alle weg, zum Beispiel. Es gibt ja dann nochmal eine Fika, da gibt es Kaffee, das ist typisch, Kaffee. Und dann kommen alle zusammen und irgendwie sind danach auch irgendwie beinahe alle weg. Außer eine, und das sage ich, ich natürlich, weil ich arbeite natürlich länger. Aber ich war auch nicht so effizient an dem Tag, arbeite ich noch ein bisschen länger, klar, ne, damit ich das Gefühl habe, ich war produktiv. Und dann eine Frau saß da auch immer, die hat auch immer länger gearbeitet, immer am Freitag. Und da dachte ich, ich gehe da mal hin, frag mal, sag mal Hallo. Ne? Und dann habe ich so angefangen, hey, Jorge Maike, also, I don't speak Swedish. Oh, where are you from? I'm from German. So, also alle Deutschen saßen da. Also wir als einzige Deutsche bis spätabends und all die anderen waren schon flöten. Wir waren schon im Wochenende oder hat ja arbeiten ihre Arbeit, die machen ihre Sachen vielleicht Samstag am Fußballplatz oder whenever. Aber ja, Freitag ist halt, ja, da geht man früher nach Hause.
Wie reagieren die Leute darauf, wenn du ihnen von deiner Mission und deinem Ziel erzählst, ja uns Deutschen ein bisschen glücklicher zu machen? Sagen die, oh ja, das wollen wir gerne oder sagen sie, lass mich in Ruhe damit?
Nee, also die sind schon sehr engagiert. Ich glaube, das ist schon irgendwie hart angekommen, dass wir 8 Plätze runtergesaust sind bei diesem Index. Und viele Leute haben schon angefangen nachzudenken, woran liegt das eigentlich? Und die Stimmung, was bis nach Schweden rüberschwappt, ist nicht gut im Moment.
Aus Deutschland?
Aus Deutschland, genau. Und viele würden sich wünschen, aber ich habe manchmal das Gefühl, man weiß nicht so recht, wo man anfangen soll. Man könnte zum Beispiel anfangen, aufzuhören, dieses Thema so breit auszuwälzen.
Also nicht so viel drüber sprechen.
Ja, nicht so viel drüber klagen vor allen Dingen. Also ich glaube, wir beschweren uns zu viel und wir klagen zu viel und wir machen zu wenig. So.
Jammern wir zu viel?
Wir jammern eindeutig zu viel. Und ich sehe aber auch selber, weil ich auch in Unternehmen gehe und dort Teams begleite oder Führungskräfte oder Unternehmen an sich begleite und schaue, was können wir jetzt da machen, um nicht nur glücklicher zu sein, weil das der Witz ist ja, was wir nicht so gut verstehen, ist ja, durch diese Haltung, dass du den Menschen mehr Freiheit gibst, die weniger regulierst und auch sehr viel fürsorglicher denen begegnest, dass die dadurch sehr viel glücklicher sind. Mhm. Die sind nicht nur durch diese Haltung sehr viel schneller und wendiger und können schneller miteinander interagieren, sondern sind auch nochmal glücklicher und deshalb habe ich ja gesagt, nochmal produktiver. So. Mhm. Mit diesem Wissen, meiner Meinung nach, sind wir wieder ein Stück zurückgegangen nach Corona. Es wurde alles wieder ein bisschen strenger reguliert und wir wollten, am liebsten würden wir ja alles wieder so haben, wie es vorher ist. Das ist aber nicht. Wir sehen es an den skandinavischen Ländern, die sind schneller, die sind wendiger, die bewegen sich schneller, die sind auch glücklicher damit. Und das sehen wir dann, aber dran arbeiten, das ist, hallo, denke ich mir, eigentlich, ich müsste mich klonen müssen, weil ihr mich so viel bucht oder all die Menschen mit mir, die versuchen, die Unternehmenswelt ein bisschen zu verändern. Aber das passiert im Moment nicht. Und da denke ich mir, was ist los? Sind wir in Angststarre verhaftet? Denken wir, wenn wir so weitermachen wie vorher, dann regelt sich das schon irgendwo. Aber das ist halt nicht so, weil wir müssen halt jetzt auch mal sehen, dass diese Haltung aus den nordischen Ländern auch wirklich genau die Haltung ist, die wir brauchen, um die Zukunft zu meistern.
Das ist die Arbeitswelt. Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver drüber, wie man da glücklicher werden kann. Aber das ist ein Grund. Was beobachtest du noch aus Schweden, warum wir in Deutschland etwas unglücklicher sind?
Man guckt ja, wo fängt das an in der Gesellschaft? Ich nehme jetzt zum Beispiel schon Zeit zu antworten. Das ist auch typisch skandinavisch, mal die Ruhe reinzubringen. Ne? Pausen sind auch okay. Ein bisschen blöd natürlich im Radio. Aber wenn ich schaue, woran liegt es an der Gesellschaft, dann guckt man natürlich, wo fangen wir eigentlich an? Ich würde, das ist nicht neu, aber das Bildungssystem. Wir müssen da wirklich ran.
Unsere Schulen.
Ja, unsere armen Kinder. Sorry, aber was ich sehe in den nordischen Ländern, ist auch hier so viel mehr Verständnis und so viel mehr den Kindern gönnen, Sachen in Frage stellen zu dürfen. Du gehst nicht in die Schule, um was zu lernen und es dann wieder auszuspucken, sondern gehst in die Schule, um lernen, lieben zu lernen. So. Mhm. Und um neugierig zu bleiben. Das heißt, das Schulsystem wird eher aufgebaut auf Fragen als auf Antworten, als auf richtigen oder falschen Antworten. Sondern es geht mehr darum, dass die Kinder fragen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, weil du guckst mich gerade so an, was meinst du jetzt genau?
Ja, was steckt dahinter? Ja.
Meine Tochter zum Beispiel, als Beispiel, sie ging ja sehr viel später Noten und wenn überhaupt, diese Noten sind ja auch so, weiß nicht.
Ab der sechsten Klasse oder wann, ne?
Ab der sechsten Klasse, ja. Früher war es sogar noch später, das ist richtig früh in Norwegen und Dänemark ist, glaube ich, ab der achten Klasse. Ja, und dann kommt meine Tochter nach Hause, wir waren gerade nach Schweden gezogen und dann dachte ich, frag mal, informiere mich mal, wie die Mathearbeit war. Und dann kommt so als Antwort, ja, ich weiß nicht, Mami, sind nicht alle fertig geworden, wir schreiben morgen weiter. Und da denke ich mir, okay, das ist ein seltsames Notensystem. Aber kommt auch mit dem Tipp des Klassenlehrers überein bei dem ersten Elternabend, den ich verstanden habe, sozusagen, auf Schwedisch. Ach, Eltern, jetzt konzentriert euch mal nicht so auf die Noten. Ey, das sind 5 Jahre. Aber danach sind ja auch die Kinder noch, die sind nur 80 Jahre auf der Welt oder 70, egal. Setzt euch mit den Kindern hin, überlegt euch, was wollt ihr für diese Welt bedeuten? So, das ist doch sehr viel kräftiger und sehr viel mehr im Sinne von, wie motiviere ich Menschen, wie inspiriere ich Menschen, auch unsere Kinder, die dürfen auch gerne inspiriert werden. Wir sind nicht mehr da in der Schule, um einfach nur irgendwas auswendig zu lernen, sowieso. Ja, also dieses.
Für uns ist es natürlich schwer, wenn wir so auf Noten gedrillt sind, irgendwie zu denken, das funktioniert. Ne? Da würden viele wahrscheinlich sagen, wie soll das funktionieren?
Ja, was wollen wir denn genau lernen? Worauf kommt es denn noch an in der Zukunft? Das weiß doch keiner mehr. Wie die Schulleiterin sagte von einer ganz normalen Schule, die sagt, ich will, dass jede Minute für die Kinder bedeutungsvoll ist. Und du kannst denen jetzt nicht mehr sagen, ich bilde dich jetzt aus als Autotechniker oder Monteur oder wie man das nennt, weil es gibt jetzt Teslas. Wie können wir also die Kinder vorbereiten für die Welt, die da draußen auf sie wartet?
Aber ist es nicht wichtig, dass ich ja zumindest ein paar Grundlagen einfach drauf habe, sei es in Mathe, in Deutsch, in Fremdsprachen, in Naturwissenschaften?
Man sollte denken, dass die Skandinavier völlig abkacken, sozusagen, Entschuldigung. Bei PISA tun sie ja nicht. Die sind ja noch vor uns mit diesem System. Und die sind ja auch im Unternehmen, ist es ja genauso. Diese Denke führen wir auch weiter. Und da sind sie auch vor uns. Dann sollte man sich mal überlegen, ob man vielleicht mit der anderen Art, ob da vielleicht was dran ist. Letztendlich, es gibt auch Restefeste, zum Beispiel Ende des Jahres können die Kinder 7 Wochen lang, entweder sie machen nichts oder sie überlegen sich, Mathe, die Note gefällt mir nicht, ich setze mich nochmal hin und schreibe nochmal neu. Und dann darfst du nochmal neu schreiben und nochmal neu schreiben, aber du kannst nicht schlechter werden. Ich meine, da denkst du dir natürlich, ja, das ist ja unfair gegenüber den anderen und da lernen die ja auch nicht, dass sie halt mal Leistung bringen müssen. Dann denke ich ja schon, mit dem Leistungsbegriff habe ich ein Problem. Was lernen sie vor allen Dingen? Self-Leadership, was wir so gerne wollen. Sie lernen, selber Verantwortung zu übernehmen für ihr Tun. Da geht es doch darum, dass wir alle Verantwortung für unser Leben übernehmen. Auch für unser eigenes Glück.
Das würden sich wahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler wünschen, am Ende des Jahres nochmal die Mathearbeit neu schreiben zu können. Ja. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Wie bist du eigentlich zur Glücksforscherin geworden? Du hast ursprünglich Kunsttherapie in Holland studiert und später dann in ganz unterschiedlichen Management-Jobs gearbeitet. Du hast Lebensmitteltechniker und Schiffschweißer rekrutiert, Stahl verkauft oder ja, Kommunikation gemacht.
Ich sehe, du bist vorbereitet.
Beleuchtungsfabrikanten.
Ja, ich habe alle möglichen Unternehmen, alle möglichen unterschiedlichen. Es war mein Glück, ich war in den Niederlanden. Und die Niederlanden sind ja auch schon ziemlich nordisch. Mhm. Die dachten auch, es ist uns egal, was du studiert hast. Du hast das richtige, die richtige Einstellung, den Rest bringen wir dir schon irgendwie bei. Und deshalb hatte ich das, die Chance, in ganz verschiedenen Unternehmen mit so einem Background Fuß zu fassen. Und bin dann irgendwann noch nach Mexiko, eine Schlaufe Mexiko und an nach Deutschland. Und habe einfach gemerkt, ich passe da nicht so richtig rein. Ich bin zu autoritätsimmun. Ich glaube, das holländisch versaut war das, glaube ich, schon. Oder skandinavisch, weil letztendlich Autoritäten in Frage stellen, was ist, war ja das, was ich gesagt habe, Menschen in Frage stellen, deinen Entschluss in Frage stellen, obwohl du mir vorgesetzt bist. Das ist ja in Deutschland ein No-Go. Und in Skandinavien ist das nicht nur etwas, was du darfst, sondern das sollst du bitte tun. Du sollst mich in Frage stellen. Ich erwarte von dir, dass du mich in Frage stellst, weil ich sonst Fehler mache, weil ich dich brauche. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, ich musste mir irgendwas anderes überlegen.
Und was gab den Auslöser dazu?
Der Auslöser gab, wie bei mir, wie bei den meisten Leuten, deshalb bin ich ja Krisen gegenüber so positiv. Ich habe mich damals von meinem Mann getrennt und damals einen Job angenommen im Vorzimmer, was mir überhaupt nicht entsprochen hat. Aber ich war 100% alleinerziehende Mutter. Kita und so weiter war nicht gegeben und ich musste mir irgendwie meinen Weg suchen. Habe dann teilweise noch in den Abendstunden dann freiberuflich gearbeitet. Es war ein kleines Chaos und ich war nicht so richtig happy und habe mir überlegt, was, ich muss hier raus, was anderes suchen. Da dachte ich, okay, ich könnte mal wieder als Marketingmanagerin, wäre doch was. Das kann ich machen, bis ich in Pension, warte mal, ich will gar nicht in Pension gehen. Was würde ich machen wollen, das so super ist, dass ich nicht in Pension gehen möchte. So. Und das habe ich letztendlich gemacht. Ich habe geguckt, ich habe meine ganze Küche damals noch mit Schnipseln übersät. Was will ich, was kann ich, was will ich für die Welt bedeuten, was will ich gesellschaftlich bedeuten, was will ich finanziell, wo will ich hin, will ich, was will ich für meine Tochter sein. Und da kam letztendlich, hatte ich so eine Power, dass ich irgendwie, waren immer bei mir irgendwelche philosophischen Abenden und die Leute waren motiviert. Und da dachte ich, motivieren geht, kann ich. Gut, was machen wir damit? Und so weiter, wie auch immer. Ich hatte so eine Power, letztendlich hatte ich beinahe 3 Jobs nebenher einmal. Machte eine Ausbildung als Rednerin, weil ich dachte, das könnte passen. Und hatte so eine Power und hatte Bekannte, bei denen war alles in place, genauso wie man es sich vorstellt. Beamte, alles sicher, alles gut und sich nur beschwert über, also dass die Politik und die müssen doch mal was tun. Wo ich dachte, okay, was ist der Unterschied? Ich mache alles selber und bei denen ist eigentlich alles da und trotzdem habe ich mehr Power als die anderen. Und da kommt man schnell aufs Glück und die positive Energie.
Und da war der Job als Glücksforscherin quasi gefunden.
Dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum sind wir eigentlich immer so weit unten bei den Glückserhebungen? Und dann hatte ich irgendwann einfach die fixe Idee, ich könnte ja mal hinfahren und die anderen fragen, was sie anders machen. Und damit war die Idee geboren, durch die ganze Welt zu reisen. Und das wurde dann später ein Bestseller und damit war ich dann auf dem Weg.
Wie reagieren die Leute, wenn du ihnen ja von deinem Job erzählst?
Boah, würde ich auch gern machen. Und meine Antwort ist dann halt, könnt ihr euch vorstellen? Dann mach doch.
Du hast schon ein bisschen erzählt, wie die Skandinavier das anders machen, auch bei der Arbeit in Sachen Glück. Warum ist es so wichtig, dass wir auch bei der Arbeit glücklich sind? Viele würden wahrscheinlich von uns sagen, naja, ist ja nur Arbeit.
Ja, Glück. Genau, glücklich kann man ja zu Hause sein.
Ja, genau.
Genau. Das ist natürlich, aber auf der Rückseite des Buches steht bei mir, es gibt ein Leben nach dem Feierabend. Nee, vor dem Feierabend, so. Genau, also es ist echt schwierig. Wir verbringen wirklich viel Zeit mit oder auf unserer Arbeit. Wie sagt man das denn? Keine Ahnung.
Bei der Arbeit, ja.
Bei der Arbeit auch. Danke, Präposition. Ja. Das heißt, wenn du ein rundum glückliches Leben führen möchtest, ist es echt sehr schwierig, wenn du 8 Stunden oder einen bestimmten Teil der Zeit nicht glücklich bist. Und Studien haben gezeigt, dass die schlechte Laune eher vom Job ins Wohnzimmer schwappt als andersrum. Hm. Und deshalb denke ich mir, aber an der anderen Seite möchte ich jetzt gerne auch alle Zuhörer fragen, wenn es glücklich wäre, dass du auf deiner Arbeit glücklich wärst und dass du einfach denkst, super, wir haben Spaß, wir reißen zusammen was, ich habe tolle Kollegen, es ist eine tolle Atmosphäre. Würdest du dann immer noch denken von, ach, ist ja nur Arbeit? Also ich meine, würden wir das dann nicht dem jetzigen Status quo vorziehen, wenn es möglich wäre? Warum nicht?
Für dein Buch, du hast es angesprochen, 8 Stunden mehr Glück, hast du wieder mal die Koffer gepackt und bist durch ganz Skandinavien gereist, um zu gucken, was sie eben anders machen, warum die auch bei der Arbeit glücklicher sind. Du hast da für ganz unterschiedliche Leute getroffen, vom Bauarbeiter über die Krankenschwester eben bis ja zu dem Geschäftsführer von einem großen Unternehmen. Was sind die Antworten, die du zu hören bekommen hast? Warum sind die Menschen in Skandinavien auch bei der Arbeit glücklicher?
Ja, ganz witzig waren das die gleichen Antworten. Im Prinzip sind die deckungsgleich mit dem ersten Buch, nur dann in Bezug auf die Arbeit, was natürlich ein bisschen erstaunlich ist. Aber ich glaube, ein Bauarbeiter hat das sehr treffend zusammengefasst. Und zwar sagt er, wir nutzen das Beste von allen für alle. Also alle Menschen sind gleich wichtig. Sagen Sie, der CEO bei uns, der kann kein Haus verkaufen, wenn wir die Grundierung nicht gut gemacht haben. Also dieses Zusammenspiel, dass alle Menschen schon früh lernen, dass du als Person total wichtig bist für die Gemeinschaft. Und deshalb ist deine persönliche Entwicklung als Individuum, dafür machen wir alles, dass du dich so weit wie möglich entwickeln kannst. Weil, wenn du dich entwickelst, entwickeln wir uns nämlich auch.
Also Wertschätzung, egal welche Position oder Rolle ich ja jetzt zum Beispiel in der Firma oder im Unternehmen habe.
Ja, und es geht sogar noch weiter als Wertschätzung, würde ich sagen. Weil es ist nicht nur die Wertschätzung, was du bist, sondern auch Wertschätzung dessen, was du sein könntest, wenn ich dich lassen würde. Also was kann ich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst? Und diese Wertschätzung, die kommt halt nicht von oben nach unten, sondern die geht auch horizontal. Also alle Menschen wertschätzen einander. Das ist ja das, was ich mit diesen Komplimenten, man nennt das Up-Ort-Puff. Up-Ort-Puffer. Das heißt, Menschen hochpushen, also anfeuern, einander anfeuern, einander Komplimente geben. Das ist total wichtig und wirklich auch ansprechbar sein. Also da, wenn man dann schaut, wie ist es mit Führungskräften, die sind ansprechbar. Die sind da für deine Ideen, die sind da für die Mitarbeitenden, damit sie die Ideen auch bekommen. Und das ist jetzt nicht nur, sie sind da, weil sie Interesse haben, weil sie wirkliches Interesse haben, aber weil sie selber da auch was von haben. Weil dieses nah an allen Menschen da dran sein, an den Informationen, an den Befindlichkeiten, sorgt ja dafür, dass man nicht überrascht wird von, hups, haben wir jetzt einen Skandal? Wo kam der denn her? Nee, das wusste man schon vorher, weil man miteinander geredet hat und weil ich dir von der Montage gesagt habe, dass diese Entwicklung, die wir da gemacht haben, nun mal Crap ist, weil wir da später ein Problem haben werden.
Also Mist einfach ist und nicht funktionieren wird.
Ja, Entschuldigung, Mist.
Crap. Aber also kommt's auf die Rolle der Chefs an oder müssen Chefs ihre Rolle anders verstehen?
Ja, das ist eins. Damit ist es aber nicht getan. Aber ja, klar, mein Problem ist immer, wo fange ich an? Weil wenn ich jetzt skandinavisch denken würde, wäre meine Antwort nein, natürlich nicht. Weil die Mitarbeitenden sind genauso wichtig, weil wir sind eins. Es ist nicht nur hier ist der Chef und wir die Armen, so, sondern wir haben genauso die Verantwortlichkeit. Wir sind genauso verantwortlich fürs Produkt und das Unternehmen wie der Chef. So, damit würde ich anfangen in Skandinavien. Aber ich weiß, dass in Deutschland natürlich doch noch ein größeres Macht- und Hierarchiegefälle ist. Und deshalb, ja, wäre es toll, wenn wir oben anfangen würden. Nimmt natürlich nicht weg, dass man untereinander als Kollegen auch schon echt viel machen kann, sich unterstützen kann, einander helfen kann, Wertschätzung geben kann. Aber ja, oben ist noch einiges zu tun. Und ich glaube, das Schwierigste ist es, Macht abzugeben oder loszulassen.
Loslassen. Wie kann das funktionieren?
Damit muss man halt einfach anfangen. Nee, also es ist, ich glaube auch, ich habe ja vorhin schon die Macht der Frage.
Was sind da Fragen, ja?
Sachen, sich anfangen hinterfragen zu lassen, sich zu öffnen und wirklich um Feedback zu bitten. Und das wird man erstmal nicht kriegen, weil die Leute immer noch Angst haben. Deutschland wird sehr viel noch mit Angst gesteuert und Skandinavien mit Liebe gesteuert. Lead by love or lead by fear. Super wichtig, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Gibst du den Menschen die Sicherheit, musst du erstmal ganz viel Sicherheit aufbauen, indem du Fragen zulässt und die Leute einlädst und aber dich selber auch in Frage stellen lässt und damit auch sagst, ich weiß es auch nicht. Also man kann ja auch einfach mal, ich bin mir 100% sicher, für alle lieben Führungskräfte, die jetzt zuhören, ihr wisst ganz oft auch nicht, was die Antwort ist. Und ihr wisst auch ganz oft nicht, was zu tun ist. Und dann tun wir trotzdem so, als ob, weil das unsere Rolle ist und weil wir Angst haben, sonst als schwache Führungskraft wahrgenommen zu werden. Aber die Leute sind alle da und bereit zu helfen, wenn man sie bittet. Und das ist halt ein ganz schwieriger Schritt, zu sagen, okay, ich weiß es nicht, okay, ich weiß auch nicht alles, ich brauche eure Hilfe, könnt ihr mir helfen? So, damit fängt es an. Und wir denken immer, dann wird diese Schwäche ausgenutzt. Ich würde es einfach mal in kleinen Schritten ausprobieren, ob das wirklich so ist. Weil wenn du wirklich mal schaust, was bietet psychologische Sicherheit, was sorgt dafür, dass Menschen einander vertrauen, dass wir eine vertrauensvolle Atmosphäre kreieren, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das Vertrauen, wo Menschen sich auch getrauen, aus sich herauszugehen, ihre Ideen auf den Tisch legen, die du brauchst, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass sich Menschen getrauen, verletzlich zu zeigen und vor allen Dingen die Führungskraft. Die muss damit anfangen.
Mit all dem, was du uns erzählt hast, ja, über die Arbeitswelt in Skandinavien, kann man sagen, in Skandinavien hat die Zukunft der Arbeit schon begonnen?
Ja, die Zukunft der Arbeit hat in Skandinavien, nicht begonnen. Die ist da schon seit Jahrzehnten, wird die da gelebt. Und das finde ich immer sehr ermutigend, weil wenn wir einfach da hingucken, dann können wir einfach sehen, es funktioniert. Und die Welt kracht auch nicht zusammen, das Unternehmen auch nicht, wenn wir Kontrolle abgeben, wenn wir Menschen mit einbeziehen, wenn wir mitdenken lassen. Es funktioniert ja. Sie sind ja führend in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und jetzt kommen wir bitte auch nicht mit der Größe, weil ich war auch bei einem großen Möbelhersteller, das sind auch ganz viele Leute. Und kommen wir auch nicht bitte nur mit, das geht nur bei IT. Ich war auch in einem Zinkgusshersteller. Diese mehr liebevolle Art des Umgangs miteinander, man nennt das auch liebevolle Leadership, also liebevolle Führung, empathische Führung, entwickelnde Führung, Coaching-Führung und so weiter. Also all das, wo wir denken, wie soft ist das denn? Kann man das messen? Nein, das kann man nicht. Man könnte es aber, wenn man die Ergebnisse messen würde. Das ist bei denen einfach gang und gäbe. Deshalb, wenn ich in Skandinavien immer sage, was machst du denn mit den Fragen, sage ich ja, ich exportiere euer Führungsmodell nach Deutschland, weil das wollen wir gerne haben, das ist bei uns New Work. Also eigentlich ist das wie New Work, die Elemente sind ziemlich ähnlich, außer 4-Tage-Woche und Homeoffice-Diskussionen, weil diese verqueren Diskussionen ist auch sehr unnordisch. Dann sagen die Skandinavier immer, New Work, was ist das denn? Sage ich, das ist halt, dass man alle Menschen mit einbezieht und dass man sehr liebevoll miteinander umgeht, dass man sehr viel miteinander kooperiert, einander hilft. Ah ja, sagen die dann immer so, und was ist jetzt new?
Also, was ist neu dran?
Ist neu dran? Also das ist old work.
Und was ist deine Erklärung, dass wir uns so schwer tun, eben zum Beispiel mit Loben oder Wertschätzung auch?
Also Glück, liebevoll, fürsorglich, das ist so, da denken wir vielleicht eher an Zuhause und Mama. Da denken wir nicht an das harte Arbeitsleben. So, woher es kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht in der Tat dieses Glück, kann man das messen? Nee. Liebe, kann man das messen? Nee. Kann man das alles messen? Nee, kann man nicht. Was kann man messen? Harte Fakten. So, das kann man messen. Und das ist sehr Taylorismus gedacht. Das ist noch Industriezeitalter. Wir erhöhen den Takt, dann kommt am Ende auch mehr raus. Das ist so doof gedacht. Ganz ehrlich, in Skandinavien denkt man, wir erhöhen eben den Takt nicht, sondern du gehst jetzt mal bitte raus joggen, weil ich sehe, dass du überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst oder du merkst das selber. Und wenn du zurückkommst, dann machst du das, wofür du 3 Stunden brauchst, in 10 Minuten. So, also mit den Takt erhöhen kommen wir nicht weiter. Aber es ist uns ein bisschen, glaube ich, auch noch suspekt, all dieses Softe und dieses Nette und Liebe. Warum das so ist? Ich kann es dir nicht erklären. Das ist vielleicht noch das Preußische, keine Ahnung. Wir brauchen Sicherheit. Ja, wir haben immer noch so ein bisschen diese German-Angst.
Oder wenn ich dich richtig verstehe, nehmen die Skandinavier dann mehr Rücksicht auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, sehr.
Wie sieht es dann zum Beispiel aus?
Ich war bei einem Lastwagenhersteller und dann habe ich mit einem Vorgesetzten gesprochen und der sagte, ja, es ist einfach so, du wirst hier schon beinahe gezwungen, Vater freizunehmen, also Vaterschaftsurlaub zu nehmen.
In die Elternzeit.
In die Elternzeit, ja, aber auch vor allen Dingen die Papas, ne? Also im Schnitt nimmt jeder Vater schon 5 Monate Elternzeit, die meisten nehmen 8. Es ist einfach so, dass sie dann sagen, hey, sag mal, aktiv auch fragen, ja? Du hast ja Kinder, also muss man natürlich auch wissen, was so in deinem Leben spielt, aber du hast doch jetzt gerade Kinder bekommen. Kommst du da eigentlich noch genug bis Schlaf, also ich oder Sport? Wie machst du das? Hast du das Gefühl, dass das alles noch unter einen Hut kriegt? Nee, sagt er, Sport ist nicht so, kriege ich nicht hin. Jutta, mach doch 2-mal pro Woche die Mittagspause ein bisschen länger. Dann kannst du doch stattdessen ins Fitnessstudio gehen, die natürlich auch meistens hauseigen sind und auch da sind oder spazieren gehen. Oder es gibt in den meisten schwedischen Unternehmen ab 50 Mitarbeiter, glaube ich, Vilorömet, also Ausruhräume. Dann geh doch dahin und schlaf da eine Runde. Habe ich übrigens auch gemacht, als ich die ganzen Interviews gemacht habe. Dieser Möbelhersteller hat ein sehr schönes mit Bett und Bettlampe und Büchern da. Also es ist einfach, weil man einfach sagt, Effizienz ist nicht Prozesse optimieren und noch mehr rausholen und die Meetings müssen gestrafft werden und wir machen jetzt die 4-Tage-Woche und das ist alles so toll. Nein, Effizienz ist diese Flexibilität auf dich als Mensch, du bist nämlich keine Maschine, eingehen zu können. Und das heißt, effizient ist positive Energie.
Bei uns haben wir während Corona ja auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, dass das wieder zurückgeschraubt wird, gerade was diese Flexibilität betrifft, zum Beispiel das Homeoffice oder andere Dinge auch.
Ja, und das ist das, was wir müssen mehr miteinander reden. Es wird sehr viel miteinander geredet. Viele Menschen reden sehr viel miteinander. Da kriegen manchmal die Schweden auch eine Krise oder die Dänen und denken sich, oh Mann, da müssen wir schon wieder ein Meeting. Aber in diesen Meetings wird einfach sehr viel miteinander geredet über Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind. So, das ist also ein Hoch auf die Meetingkultur, denn da kommen Sachen auf den Tisch und da werden ganz viele Menschen mit involviert und dann geht auch am Ende alles viel schneller. Redet doch einfach miteinander. Das Problem ist, dass wir jetzt wieder zurückrudern, ist, dass sich wieder die Fronten verhärtet haben. Und dieses Frontenverhärten ist typisch deutsch. Ich gegen dich. Hauptsache, ich habe einen Benefit und das ist mein Benefit. Und den will ich jetzt auch haben, weil den habe ich jetzt gekriegt. Zum Beispiel, ja.
Oder ich habe ihn nicht bekommen.
Oder ich habe ihn nicht gekriegt. Oder er hat ihn gekriegt. Und jetzt denk doch mal, also wir können jetzt auch nicht das Fließband schneller laufen lassen, damit die Leute in der Produktion eine 4-Tage-Woche kriegen. Da fliegen die Faschen aus der Kurve. Also wie wäre es denn, wir reden mal miteinander und gucken, worum es wirklich geht. Wir haben in den skandinavischen Ländern dieses Thema nicht so sehr. Eine Freundin von mir arbeitet bei einem deutschen Unternehmen, was eine Dependance hier hat in Deutschland. Und da haben sich tatsächlich, okay, ihr kriegt alle Homeoffice. Wie, jetzt sind sie alle weg? Nee, alle wieder zurück. Wie, jetzt kündigen sie alle. So, und die deutsche Dependance in Schweden hatte, also es hat sich vorher und nachher, war Homeoffice oder die Leute, die ins Büro gekommen sind, waren beinahe gleich. Warum? Weil es im Büro zu sein Spaß macht, weil man sich austauscht, weil man zusammen was erreichen möchte. So, also wie können wir dafür sorgen, dass die Leute einfach gerne da sind? Und ich selber aus Glücksperspektive muss auch wirklich warnen, 100% Homeoffice ist nicht unbedingt gut für die seelische Gesundheit. Also wir brauchen schon auch Menschen, mit denen wir uns mal austauschen können, weil man kriegt einfach keinen virtuell. Ein Arm um die Schulter ist einfach nicht so stark wie am Kaffeeautomaten. Das ist einfach so. Klar. Also nur Homeoffice ist auch nicht die Lösung.
Klar, das wollen wahrscheinlich die wenigsten auch. Aber ja, so wie du es sagst, dass man eben auf die Bedürfnisse auch reagieren kann.
Der einzelne Mensch.
Ein paar Tage Homeoffice vielleicht brauche im Monat und dann an anderen Tagen nicht, dass es möglich ist.
Ja, und da wäre es einfach sehr gut, wenn wir auch diese Individualität als Kollegen zulassen würden. Denn wenn ich sagen würde, hier der Frank, der geht jetzt mal Zeit, 10 Uhr, ne? Ja, der hatte vielleicht jetzt Papawoche und musste sich um die Kinder kümmern. Das steht dann ins schwedischen Unternehmen so auch im Kalender. Na, der kommt halt in der Woche weniger. Wir wissen, in der nächsten Woche arbeitet er mehr. Mhm. Auch dieses zu gucken, hat der genauso oder die genauso viel wie ich? Nee, vielleicht nicht, weil diese Person sich in einer anderen Lebensphase befindet. Also auch, dass wir einander auch mehr gönnen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Jetzt hast du die 4-Tage-Woche schon ein paar Mal angesprochen und kein Geheimnis draus gemacht, dass du kein Fan offenbarer bist. Warum?
Ich weiß, dass es sehr viele positive Ergebnisse gibt. Auch da kann man sich noch ein bisschen streiten, wie die zustande kamen. Aber egal, wenn man sich schaut, 4-Tage-Woche, wir straffen die Meetings. Hätte man auch so machen können. Und wir klemmen alles in diese 4-Tage-Woche. Das hat nichts mit Flexibilität zu tun. Das hat nichts damit zu tun, jetzt fühlst du dich gerade nicht so gut, dann geh doch nach Hause. Dann arbeitest du vielleicht am Wochenende nochmal weiter. Ist egal, ich glaub's dir. Ne? Hauptsache, das Resultat stimmt. So, also warum müssen wir denn jetzt wieder diese schreckliche Arbeit in 4 Tage hinter uns bringen? Der Gedanke an sich selber ist schon, wenn wir viel mehr Flexibilität hätten wie in den skandinavischen Ländern, unser Leben und unserer Arbeit, also eins lassen zu sein oder umeinander herumzuweben, dann bräuchten wir das auch nicht. Und dann bräuchten wir, hätten wir auch diesen Gedanken, die Arbeit ist so schlimm. Nein, die Arbeit kann wirklich, Arbeit ist super wichtig für uns Menschen. Es gab mal ein Experiment in einer Stadt, wo ein Automobilhersteller pleite gegangen ist und die Leute waren ohne Job. Das ist schon sehr, sehr lange her, aber da haben sie die Leute beobachtet, was die Leute gemacht haben. Die haben dann ein Tagebuch geführt. Jetzt bin ich aufgestanden. Jetzt ist schon Mittagessen. Also die haben keine Struktur mehr gehabt, die haben keinen Sinn mehr im Leben gehabt, die haben keine sozialen Kontakte gehabt, die haben keine Vision mehr gehabt. All das kann Arbeit machen.
Künstliche Intelligenz, im Moment ein Thema, dem wir überall begegnen. Durch künstliche Intelligenz werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich viele Jobs verschwinden, neue werden aber auch entstehen. Vielen machen die Veränderung aber auch Angst und bereiten ihnen Sorgen. Wie können wir ja mit dieser Angst und den Sorgen umgehen, Maike?
Ich würde sagen, am besten proaktiv. Das klingt jetzt auch so sperrig, aber sie ist schon da. Sie geht auch nicht mehr weg. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, mit ihr umzugehen. Und ich denke, sich aktiv mit ihr zu beschäftigen, nicht so, ach, das ist irgendwas, was eh nicht kommt oder das blende ich lieber aus, sondern experimentieren damit, mal ausprobieren. Ich probiere auch alle möglichen Sachen aus und manchmal ist man wirklich erstaunt, denkt sich, wow, das ist ja Magic. Und dann denkt man sich, und bald steht da mein Avatar mit meiner Stimme und meinem Inhalt.
Aber macht ihr auch Sorgen?
Dann bin ich auch nicht mehr da. Naja, guck, es hilft ja nichts. Sorgen, also da mache ich gerne einen Schwenker in die nach Costa Rica oder Kolumbien oder in diese Länder, die hatten so einen tollen Spruch. Also wenn du ein Problem hast und dein Problem hat eine Lösung, warum sorgst du dich? Wenn du ein Problem hast und dein Problem hat keine Lösung, warum sorgst du dich?
Aber wenn mein Job weg ist?
Und dann kommt ein neuer. Es geht immer irgendwie weiter. Wir werden immer mehr in die Verantwortung kommen, dass wir aktiv auch uns weiterentwickeln, uns weiterbilden, uns mit Sachen beschäftigen. Weil ich denke, wenn in der Tat dein Job weg ist und du hast überhaupt keine Vision von der Zukunft, es ist anstrengend. Ja, das muss man schon sagen. Also es bringt uns schon dazu, dass wir uns noch mehr mit irgendetwas beschäftigen müssen on top zu unserem normalen Beruf. Und auch hier wieder kannst du dich jetzt entscheiden und denken, boah, wie anstrengend ist das denn? Und ist alles so blöd und früher war alles schöner und wäre es doch mal wie früher. So wird es nicht mehr. Und jetzt ist die Entscheidung, was kannst du damit machen? Aha, du kannst ein bisschen mal damit rumspielen. Du kannst mal experimentieren, gucken, zusammen, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, mit deinen Kindern zusammen diese Sachen lernen, weil die sind erstens sehr viel weiter und zweitens haben wir die Lebenserfahrung, sie mitzunehmen, uns vor möglichen Gefahren zu warnen.
Und was würdest du sagen? Gerade viele Ältere machen sich ja Sorgen, weil für sie die Veränderung am stärksten ist und ihr Job vielleicht auch wegfällt. Wie kann man bei all dem Wandel und all den Veränderungen die ältere Generation vor allen Dingen mitnehmen?
Jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Also ich bin jetzt beinahe 53 am Ende des Jahres. Was ist älter genau?
Ja, was weiß ich, wenn es mich mit Anfang 60 trifft und ich denke, boah, jetzt muss ich das noch lernen oder jetzt. Ich habe da gar keine Berührungspunkte gehabt. Wie geht's für mich weiter? Werde ich überhaupt noch gebraucht?
Also ich denke, was die KI noch nicht so gut kann, ist genau das. Die kann noch nicht so gut Lebenserfahrung, die kann noch nicht so gut Sachen, die aus anderen Bereichen miteinander zu koppeln. Weil KI bis jetzt nimmt ja nur das, was da ist und schüttelt es ein bisschen rum.
Also kann man ganz selbstbewusst sein, was weiß ich, wenn man Anfang 60 ist und kann sagen, ich habe schon ein paar Veränderungen erlebt und habe die mitgestaltet.
Das wäre zum Beispiel eine Herangehensweise. Ich würde trotzdem raten, mich auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht in Rente bist, dich da ein bisschen mit zu beschäftigen, weil es einfach so schnell geht, dass man sonst auch gar nicht mehr im Alltag, ich glaube auch im Alltag werden wir bald das ist auch angenehm, wenn mir so jetzt eine KI oder so ein Roboter mit beim Einkaufen helfen würde. Wir werden es immer mehr auch im Alltag zu spüren bekommen und es hat ja nicht nur Nachteile.
Also ein Stück weit dann auch auf das Positive zu schauen. In deiner Wahlheimat Schweden mischt man auch schon ganz vorne mit, wenn es um die Digitalisierung geht, um die Automatisierung. Auch in dem Bereich können wir von den Skandinaviern und Schweden einiges lernen. Wie geht man da mit dem Wandel um und nimmt von jung bis alt alle mit?
Ja, man kann vielleicht die Digitalisierung am besten nehmen. Also ich meine, KI, das ist genauso neu für die Schweden wie für uns. Also jeder muss sich damit beschäftigen, aber sie haben natürlich mehr dieses Draufgängertum und nicht diese Angst so sehr. Weil es war in den skandinavischen Ländern schon immer so, dass sie immer schon digitalisieren mussten, was sie digitalisieren konnten, warum? Um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Weil es sind kleine Länder, da können wir nicht mal eben eine Abwrackprämie machen, um unseren eigenen Automarkt zu bestäuben. Also da gibt es nur zwei Sachen. Entweder die Leute fliegen raus oder wir digitalisieren oder wir bilden sie weiter. Und deshalb sind die ja so stark in Innovation, weil sie ständig lernen müssen. Auch die Mitarbeitenden müssen sich ständig weiterentwickeln. Das heißt, diese Digitalisierung, Automatisierung, da waren die schon immer ganz vorne mit dabei. Das heißt, sie werden auch bei der KI nicht so eine große, es wird nicht so eine große Veränderung sein in der Denkweise, wie sie da rangehen. Das ist, denke ich, das Erste, was wichtig ist in diesem Falle. Und Digitalisierung wurde gesehen, Zugang zum Internet als Recht für alle. Alle Menschen haben das Recht, an dem gesellschaftlichen Wandel teilzunehmen. Deshalb müssen wir von Anfang an alle mitnehmen. Deshalb hat ja damals die schwedische Regierung gesagt, Computer für alle, ihr kriegt Steuererleichterung. Die haben das damals im Jahre, wann war das? Um die Jahrtausendwende? Ausgerollt. Die haben schon angefangen, in den Schulen allen Kindern Laptops zu geben. Ab 2006. Ja. Genau. Das ist dein Recht. Du hast Recht zu Zugang. Du hast Recht, bei der Entwicklung mitzumachen. Deshalb haben auch ältere Menschen, die bezahlen halt mit Swish. Wenn 90% der Leute mit Swish, das ist so ein Bezahlsystem, was wir nicht haben, wo man einfach die Telefonnummer eingibt und dann sagt man, ich swish dir das mal rüber. Mhm. Wenn du bezahlst das Essen, dann zahle ich das Bier. So, das ist super geschmeidig. Und deshalb sind Leute da schon sehr positiv gegenüber den Veränderungen, weil sie halt auch gelernt haben, es kommt immer was Neues. Sie sind sehr viel mehr trainiert im experimentellen Denken und wir haben alle mitgenommen.
Du hast vorhin gesagt, vielleicht hat es ja auch was Gutes, wenn irgendein Roboter für mich dann die Einkäufe heimschleppt. Wo könnte uns KI vielleicht noch helfen, auch glücklicher zu werden und uns nicht nur Sorgen und Kopfschmerzen bereiten?
Also ich denke, KI kann viele Berufe übernehmen, sagen wir Berufe, die gesundheitsschädlich sind. Nicht gut für den Rücken oder monoton oder, nun haben wir gar nicht mehr so viele hier in Deutschland, in Schweden auch weniger, aber solche Sachen können die natürlich übernehmen. Die können auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge, sehe ich total ein großes Gebiet, dass die einfach viel genauere Diagnosen stellen können, aber dann brauchen wir trotzdem noch die Menschen, die nochmal drüber schauen, weil die trotzdem nochmal diesen Erfahrungsschatz haben, den sie mitnehmen können. Ich denke, da ist ein ganz großes Gebiet, was wir nutzen können, wovon wir wirklich was haben. Tatsächlich auch in der Versorgung von älteren Menschen. Also ich habe jetzt ein paar Studien mal gesehen, auch in Deutschland, aber auch in Schweden, wo die älteren Generation, also lieber als gar niemanden da zu haben, ist das auch eigentlich ganz knuffig, wenn da so ein kleiner Roboter vorbeikommt. Man hat ja schnell die Neigung, so jemanden auch als zu personalisieren. Mhm. Ne? Oder es wurde auch gesagt, dass dieser Waschroboter viel sorgsamer und viel weicher und vorsichtiger die älteren Menschen gewaschen hat, als jetzt ein Mensch, der gestresst ist und Stress fühlt. Das können die ja nicht. Also es gibt da auch bestimmt ganz viele Sachen, die uns glücklich machen würden, solange wir natürlich das Menschliche nicht vergessen.
Maike, jetzt lebst du seit sechs Jahren in Schweden. Lag das nahe, als Glücksforscherin irgendwann nach Skandinavien zu ziehen?
Ja, das lag schon nah, an der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich finde, wenn die Leute dann sagen, oh, wir ziehen alle nach Schweden, sage ich, nö. Wir brauchen noch Leute vor Ort, ne? Mhm. Also ich brauche genau die Leute mit dem Mindset hier in Deutschland, weil ich bringe ja nur die neuesten Sachen, die greife ich dann schön ab und exportiere sie nach Deutschland. Das ist so meine Aufgabe, aber wir brauchen auch noch ganz viele Leute, die das umsetzen. Ich bin da damals hingezogen, weil mich tatsächlich diese Mentalität so fasziniert hat und ich das mal ausprobieren wollte. Plus, muss ich ehrlich zugeben, ich war nicht überzeugt vom deutschen Schulsystem und habe einfach gemerkt, wie meine Tochter nach 4 Jahren Montessori-Schule und danach auf einem klassischen deutschen akademischen Gymnasium einfach, das Kind war gestresst. Mhm. Ich merkte einfach auch, das Selbstbewusstsein ging einfach in den Keller. Dachte, das muss nicht sein. Und ich konnte ihr auch viele Sachen nicht erklären. Ich könnte ihr nicht erklären, warum der Chemielehrer sie anschreien darf. Kann ich nicht erklären. Habe ich keine gute Erklärung für. Und ja, dann kannst du dich entweder als Mutter die ganze Zeit anlegen mit der Schule oder du, weil du sowieso dachtest, ich schaue es mir da mal an, ich probiere es halt auch mal. Ja, meine Tochter war halt auch Versuchskaninchen. Hm. Aber sie möchte jetzt absolut nicht mehr zurück, weil das Gymnasium in Schweden die beste Zeit ist. Fängt nämlich mit 15 an, ab der 10. Klasse. Sagen, ist die beste Zeit. Und tatsächlich ist das so. Du kannst wählen aus Japanologie, Kriminologie, Biologie, Tanz, Musik, Regie, Bauarbeiter, Pflanzenhüterin. Keine Ahnung, Elisa hat jetzt Singer-Songwriter gemacht. Das macht einfach Spaß. Ich finde das sehr schlau, nochmal so den Kindern so richtig etwas zu geben, wo sie wirklich für brennen. Weil das wiederum Einfluss hat auf all die anderen Noten und all die anderen Fächer, die sie lernen müssen.
Klingt auf alle Fälle spannend. Wie hat sich ja dein, euer Leben verändert und vor allen Dingen auch dein Leben, dass du dich jetzt ja seit so vielen Jahren so intensiv mit dem Thema Glück beschäftigst? Bist du glücklicher heute?
Ich war davor auch nicht unglücklich. Man kann auch in Deutschland glücklich sein. So, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Also auszuwandern, um glücklich zu werden, das würde ich niemandem anraten. Das ist auch so,
sich
wie,
auch mit, ja.
So ungefähr so wie eine Beziehung oder Kinder kriegen, um glücklich zu sein. Mach das nicht. Ja, also das Glück, das machen wir schon zusammen mit anderen. Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe. So, für mich selber hat sich eigentlich nur so viele verändert, dass ich lauter tolle Geschichten mit nach Deutschland nehmen kann, dass natürlich ich sehr viel mehr konkrete Beispiele habe, die ich mitnehmen kann in meinen Job und die auch sehr bindlich sind. Ein paar haben wir jetzt gehört. Und ich bin viel mehr draußen. Also das muss ich wirklich sagen. Also es ist richtig kalt. Ich habe angefangen, Eis zu baden. Ich bade jetzt Eis. 2 Minuten halte ich aus. Ich laufe tatsächlich mit Kopflampe durch den Wald. Ich habe einen Schlittschuhkurs auf Natureis mit Rettungsleine und alles musst du das mitnehmen gelernt. Ich habe Langlauf-Skikurs gemacht. Ich habe einen Paddelkurs gemacht. Ich lerne ständig neue Sachen. Also auch diese Aspekte haben wir heute gar nicht drüber geredet. Aber unterschätzt nicht die Kraft der Natur und des Draußenseins.
Wenn es um Glück geht.
Wenn es um Glück geht, das ist noch sehr, sehr wichtig.
Wir haben vieles angesprochen. Trotz all dem, gibt es sowas, wo du sagen würdest, das ist meine Glücksformel, mein Rezept für Glück?
Ja, und zwar, das kommt von Astrid Lindgren. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich selber wieder gelesen habe und weil ich es gerade beim Vortrag auch genannt habe. Lass dich nicht unterkriegen, sei wild und frech und wunderbar und tu das gemeinsam mit allen. Ich glaube, das ist so die Glücksformel. Mach das Beste aus dir und schenke deine Schätze dann anderen Menschen. So, und ich glaube, dann haben wir so alles auch abgedeckt, was das Skandinavische ausmacht. Das Beste von allen für alle nutzen.
Blicken wir zum Schluss noch mal ganz kurz in die Zukunft. Was glaubst du, wird deine Mission gelingen? Werden wir wieder glücklicher in Deutschland?
Ja, das stimmt. Eigentlich war das kein gutes Marketing für mich, ne? Dass wir noch mal 4, 8 Plätze runtergerutscht sind, wo ich doch schon seit 10 Jahren beschäftigt bin. Können wir das irgendwie streichen? Nee, ja, also ich denke, wir sind im Übrigen in der Corona-Zeit auch ein bisschen hochgerutscht. Das war aber, da wurden die Leute zufällig gerade gefragt, nachdem gerade die Maßnahmen
gelockert wurden.
Und wir dachten zum ersten Mal, oh, wir haben es hinter uns. So. Das heißt, es ist ein bisschen ein verzerrtes Bild. Ich bin davon überzeugt. Ich hoffe, dass wir erkennen, dass wir mit sehr viel mehr Leichtigkeit und Spaß genau das Gleiche erreichen, wie mit unserer eher festgefahrenen Haltung. Ich glaube, wenn wir uns getrauen, wirklich den Mut haben, das mal loszulassen und einfach mal was anderes zu probieren und einfach mal zu denken, whatever, ist mir jetzt wurscht, das Ergebnis, ich traue mich einfach mal. Und ich mache einfach mal Dinge anders. Macht einfach mal Dinge anders und schaut euch in Ruhe das Ergebnis an. Ich glaube, dann kommen wir dem Glück sehr, sehr viel näher, weil wir haben alles hier, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Schaut euch mal um. Es ist ein fantastisches Land mit fantastischen Menschen, fantastische Natur. Unsere Probleme sind minimal, also verglichen mit anderen Ländern.
Das probieren wir aus. Danke für das Gespräch, Maike.
Gerne.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.